Einige prognostische Urteile, wie sie etwa von Ingenieuren getroffen werden, stützen sich weitgehend auf sogenannte Look-up-Tabellen. Präzise Berechnungen und explizite Analysen von Ergebnissen, die bei ähnlichen Gelegenheiten beobachtet wurden. Andere beruhen auf Intuitionen und beziehen das System 1 ein. Dabei lassen sich zwei Grundtypen von Intuitionen unterscheiden. Einige Intuitionen basieren hauptsächlich auf Fertigkeit und Sachkunde, die durch regelmäßige Übung erworben werden. Die schnellen und automatischen Urteile und Entscheidungen von Schachmeistern, Einsatzleitern der Feuerwehr und Ärzten, die Gary Klein in »Natürliche Entscheidungsprozesse« über die Quellen der Macht, die unsere Entscheidungen lenken, und anderen Büchern beschrieben hat, verdeutlichen diese fachkundigen Intuitionen, bei denen Experten schnell eine Lösung für das aktuelle Problem einfällt, weil vertraute Hinweisreize erkannt werden. Andere Intuitionen, die manchmal subjektiv nicht von den ersten zu unterscheiden sind, gehen aus Heuristiken hervor, die oftmals eine schwierige Frage durch eine leichtere ersetzen. Intuitive Urteile lassen sich auch dann mit einem hohen Grad subjektiver Überzeugung treffen, wenn sie auf nicht regressiven Bewertungen schwacher Informationen basieren. Selbstverständlich werden viele Urteile, insbesondere im professionellen Bereich, durch eine Kombination von Analyse und Intuition beeinflusst. Nicht-regressive Intuitionen. Kehren wir zurück zu einer Person, die wir bereits kennengelernt haben. Julie studiert im vierten Jahr in einer staatlichen Universität. Im Alter von 4 Jahren hat sie flüssig gelesen. Was ist ihr Notendurchschnitt? Menschen, die sich im amerikanischen Bildungssystem auskennen, warten schnell mit einer Zahl auf, die oftmals im Bereich von 3,7 bis 3,8 liegt. Wie kommt es dazu? Daran sind mehrere Operationen von System 1 beteiligt. Es wird nach einer kausalen Verknüpfung zwischen der Information, Julies Lesefähigkeit, und dem Ziel der Vorhersage, ihrem Notendurchschnitt, gesucht. Es kann auch eine indirekte Verknüpfung sein. In diesem Beispiel sind sowohl frühe Lesefähigkeit als auch die Tatsache, dass sie in einem Wohlstandsland mit hohem Bruttoinlandsprodukt studiert, Hinweise auf gute Studienleistungen. Irgendein Zusammenhang ist notwendig. Sie, ihr System 2, würden vermutlich einen Bericht darüber, dass Julie einen Wettbewerb im Fliegenfischen gewonnen hat oder dass sie sich auf der Highschool beim Gewichtheben hervorgetan hat, als irrelevant abtun. Tatsächlich handelt es sich um einen dichotomen Prozess. Wir können Informationen als irrelevant oder falsch verwerfen, aber System 1 ist nicht in der Lage, kleinere Unzulänglichkeiten in den Informationen zu berücksichtigen. Infolgedessen sind intuitive Vorhersagen völlig unempfindlich gegenüber der tatsächlichen prognostischen Qualität der Informationen. Wenn eine Verknüpfung gefunden wird, wie im Fall von Julies früher Lesefähigkeit, gilt die Wisetti-Regel. Nur was man gerade weiß, zählt. Ihr assoziatives Gedächtnis konstruiert aus den verfügbaren Informationen die bestmögliche Geschichte. Als nächstes werden die Informationen in Bezug auf eine relevante Norm beurteilt. Wie frühreif ist ein Kind, das mit 4 Jahren flüssig liest? Welchem relativen Rang bzw. Perzentilwert, Prozentrang, entspricht diese Leistung? Die Gruppe, mit der das Kind verglichen wird, seine Vergleichsgruppe, ist nicht näher beschrieben, aber dies ist auch in der alltäglichen Kommunikation der Fall. Wenn jemand, der seinen College-Abschluss macht, als recht intelligent beschrieben wird, muss man nur selten fragen: Wenn Sie recht intelligent sagen, an welche Vergleichsgruppe denken Sie dann? Der nächste Schritt umfasst Ersetzung und Intensitätsabstimmung. Die Bewertung der schwachen Informationen über die kognitiven Fähigkeiten im Kindesalter tritt an die Stelle der Antwort auf die Frage nach Julies Notendurchschnitt im College. Julie wird für ihren Notendurchschnitt und ihre frühkindliche Leseleistung der gleiche Perzentilwert zugeschrieben. Die Frage gab vor, dass die Antwort auf der Notendurchschnittsskala liegen muss, was eine weitere Intensitätsabstimmung erfordert, zwischen einem allgemeinen Eindruck von Julies Studienleistungen und jenem Notendurchschnitt, der den Informationen über ihre Begabung entspricht. Der letzte Schritt besteht darin, den Eindruck von Julies relativem akademischen Leistungsniveau in den entsprechenden Notendurchschnitt zu übersetzen. Der Intensitätsabgleich liefert Vorhersagen, die so extrem sind wie die Informationen, auf denen sie beruhen. Und dies veranlasst Menschen dazu, auf zwei recht verschiedene Fragen dieselbe Antwort zu geben. Was ist Julies Perzentilwert auf der Skala der Lesefähigkeitsfrühreife? Was ist Julies Perzentilwert auf der Notenskala? Mittlerweile sollten Sie problemlos erkannt haben, dass all diese Operationen Merkmale von System 1 sind. Ich habe sie hier als eine geordnete Folge von Schritten aufgelistet, aber natürlich funktioniert die Ausbreitung der Aktivierung im assoziativen Gedächtnis nicht in dieser Weise. Sie sollten sich einen Prozess der Aktivierungsausbreitung vorstellen, der zunächst durch die Informationen und die Frage ausgelöst wurde, auf sich selbst zurückwirkt und sich schließlich für die kohärenteste mögliche Lösung entscheidet. Amos und ich baten einmal die Probanden eines Experiments, Beschreibungen von 8 College-Erstsemestern zu beurteilen, die angeblich von einem Studienberater stammten, der Erstsemester befragte. Jede Beschreibung bestand aus 5 Adjektiven, wie in dem folgenden Beispiel: intelligent, selbstbewusst, belesen, fleißig, wissbegierig. Wir baten einige Probanden, 2 Fragen zu beantworten. Wie stark beeindruckt Sie diese Beschreibung im Hinblick auf die Studienleistungen? Wie viele Beschreibungen von Erstsemestern in Prozent würden Sie Ihrer Einschätzung nach stärker beeindrucken? Die Fragen verlangen von Ihnen, die Anhaltspunkte zu bewerten, indem Sie sie mit der Norm vergleichen, die Sie von Studenteneinschätzungen durch Studienberater haben. Schon die bloße Existenz einer solchen Norm ist bemerkenswert. Auch wenn Sie bestimmt nicht wissen, wie Sie diese erworben haben, haben Sie ein recht genaues Gespür dafür, wie viel Begeisterung in der Beschreibung mitschwingt. Der Studienberater ist der Ansicht, dass es sich um einen guten, aber keinen außergewöhnlich guten Studenten handelt. Er hätte stärkere Adjektive verwenden können als intelligent, nämlich brillant, kreativ, oder belesen, nämlich gelehrt, hochgebildet, außerordentlich bewandert, und fleißig, nämlich leidenschaftlich, perfektionistisch. Das Urteil: sehr wahrscheinlich im Bereich der obersten 15%, aber eher nicht unter den obersten 3%. Bei solchen Urteilen gibt es einen eindrucksvollen Konsens, zumindest innerhalb einer Kultur. Den übrigen Teilnehmern unseres Experiments stellten wir andere Fragen. Was ist Ihre Schätzung für den Notendurchschnitt, den der Student erzielen wird? Wie hoch ist der Prozentsatz der Erstsemester, die einen besseren Notendurchschnitt erreichen? Sie müssen sehr aufmerksam sein, um den subtilen Unterschied zwischen den beiden Fragenpaaren zu erkennen. Der Unterschied sollte offensichtlich sein, ist es aber nicht. Anders als die ersten Fragen, bei denen Sie nur die Informationen beurteilen mussten, ist das zweite Paar mit sehr viel mehr Ungewissheit behaftet. Die Frage bezieht sich auf die tatsächliche Leistung am Ende des ersten Studienjahres. Was geschah in dem Jahr, das vergangen ist, seitdem das Interview geführt wurde? Wie präzise können Sie die tatsächlichen Leistungen des Studenten im ersten College-Jahr auf der Basis von 5 Adjektiven vorhersagen? Würde der Berater selbst auf der Basis des Interviews den Notendurchschnitt absolut zutreffend vorhersagen? Das Ziel dieser Studie war es, die Perzentileinschätzungen der Probanden, wenn sie in einem Fall die Informationen bewerteten und im anderen das tatsächliche Ergebnis vorhersagten, miteinander zu vergleichen. Die Ergebnisse lassen sich leicht zusammenfassen. Die Urteile waren identisch. Obgleich sich die beiden Fragenpaare voneinander unterschieden, in dem einen ging es um die Beschreibung, in dem anderen um die zukünftige akademische Leistung des Studenten, behandelten die Teilnehmer sie so, als wären sie gleich. Wie im Fall von Julie wird kein Unterschied gemacht zwischen der Vorhersage eines zukünftigen Ereignisses und der Beurteilung der gegebenen Informationen. Vorhersage und Bewertung decken sich. Dies ist vielleicht der beste Beleg für die Rolle der Ersetzung. Menschen werden um eine Vorhersage gebeten, aber sie ersetzen diese durch eine Bewertung der Information, ohne zu bemerken, dass die Frage, die sie beantworten, nicht die gleiche ist, die ihnen gestellt wurde. Dieser Prozess führt zwangsläufig zu Vorhersagen, die mit einem systematischen Fehler behaftet sind.